Es gibt so viele Menschen im deutschsprachigen Raum, die haben Darmprobleme. Aber du hast mir gesagt, die werden nicht wirklich ernst genommen beim Arzt. Da heißt es dann nur
Befindlichkeitsstörung.
Befindlichkeitsstörung.
Das ist der Fachbegriff dafür, ja.
Okay.
Ja, deswegen... Einer hat Blähungen, wir haben keinen Bock mehr, uns zu untersuchen, ja.
Willkommen zum Dr. Selz Podcast. Dein Ort für Medizin, die du verstehst. Wissenschaftsbasiert, praxisbezogen und mit direkt umsetzbaren Tipps für deinen Alltag.
Also das ist wirklich die Realität, dass man zum Arzt geht mit Darmbeschwerden und dann...
Nee, muss man natürlich schon differenzieren, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe ständig Blähungen oder irgendwie so, dann läuft's in der Medizin unterm Radar so ein bisschen, weil wir ja in der Apparatemedizin nach was Richtigem suchen, ne? Das ist, da wollen wir irgendwie einen Tumor finden oder wir wollen irgendwie Divertikulitis finden, also Ausbuchtungen in der Darmwand, die sich dann entzünden. Aber mit der Bakterienwelt, mit der Ernährung und so weiter beschäftigen wir uns, sagen wir mal, im ambulanten Setting, im Kassenbereich dann eher weniger, weil es ja eher aufhält, wenn man da längere Zeit drüber sprechen muss. Klingt ein bisschen fies, aber es entspricht einfach der Realität und ich darf es auch sagen, weil ich auch Darmpatient war in meiner Jugend und das so halt auch erlebt habe.
Also du hast selber diese Beschwerden gehabt und es hat kein Arzt so wirklich was gefunden oder finden wollen? Oder
wie? Ja, ich meine, damals waren 80er Jahre, war dann nochmal einfach eine andere Zeit. Aber es war super, super schwierig, jemanden zu finden, der sich damit auskannte. Letzten Endes war es dann ein Komplementärmediziner, der sich da total reingefuchst hat und auch ein Heilpraktiker, die sich der Sache angenommen haben und für damalige 80er Jahre Verhältnisse, wo die Labordiagnostik noch nicht so weit war wie jetzt, wirklich, wirklich total innovativ und fortschrittlich jetzt aus der Sicht jetzt zurückblickend. Und deswegen interessiere ich mich für das Thema. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man massive Blähungen hat. Keiner glaubt einem. Jeden Tag passiert das Gleiche. Man kriegt Tipps wie, trink doch mal einen Kamillentee oder Fencheltee oder irgendwie sowas. Das bringt am Ende des Tages uns nicht weiter.
Und du bist ja auch der bekannteste Arzt auf YouTube zu diesem Spezialgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Du bist eh einer der bekanntesten überhaupt auf YouTube. Und ich finde das immer gut, wenn jemand... Was heißt, ich finde es gut, aber es ist glaubhafter, wenn jemand selbst mal diesen Weg hat gehen müssen. Er kann sich ja viel besser hineinversetzen in die Leute, die es jetzt haben. Vielleicht magst du kurz mal drüber sprechen. Wie war das bei dir damals? Wie waren deine Beschwerden?
Ja, wie ich gesagt habe, so mit 10, 11, 12 fing das bei meinem Bruder an und bei mir. Also wir beide hatten Darmbeschwerden. Es war einfach die Zeit, wo man damals Kinder mit so Instant-Tee, Instant-Zuckerbrühe großgezogen hat, ja. Die Süßigkeiten gab es an jeder Ecke, also einen Overload an Zucker, weiße Brötchen mit Marmelade, gut, wird heute sowieso auch noch konsumiert. Ich bin ja gerne auf dem Campingplatz und schaue mir nicht die Wohnmobile an, die da rumstehen, sondern was steht auf dem Frühstückstisch bei den Leuten. Aber es war nochmal das Bewusstsein für Gesundheit doch noch nicht so da, ob man es jetzt befolgt oder nicht in der heutigen Zeit, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber das hat scheinbar die Beschwerden ausgelöst. Also dass wir mit diesem Instant-Zitronentee, das war so ein Granulat, hat richtig geil geschmeckt, ne? Richtiger wie so Lemon-Tee. Und das haben wir dann über meine Mutter sich natürlich wahnsinnige Vorwürfe danach gemacht. Ja. Das war so ein Problem. Und dann früher natürlich auch viel Antibiotika gaben und so, ne? Ein bisschen verschnupft, zack, wieder rein. Da waren meine Eltern schon sehr, sehr fortschrittlich, aber ganz vermeiden lässt sich ja dann doch nicht, ne, so in den 80er Jahren. Und so sind die Beschwerden dann aufgetreten. Und mein Bruder war eigentlich viel, viel schlimmer dran als ich. Der hatte zusätzlich noch eine ganz, ganz starke Neurodermitis, ganz starke Hautprobleme, richtig Darmprobleme, Blähungen, Durchfälle und das ganze Zeug. Und ich halt auch. Mit Blähungen waren wir da beaufschlagt. Und ja, und nach und nach hat sich meine Mutter da reingefuchst in dieses Thema. Und es gab mal den Moment, wo dann der Arzt, der uns beide dann gesund gemacht hat, dann immer seinen neuen Patienten gesagt hat, rufen Sie die Frau Selz an, die macht es dann. Ne? Also so, das war quasi Hilfe zur Selbsthilfe und so ging es dann los mit damals Darmaufbau, Lebensmittel weglassen, dazutun, Allergietestung und so. Jetzt können wir das in der heutigen Medizin so fortschrittlich machen, aber es wird halt häufig nicht gemacht oder es wird falsch gemacht oder es wird halbherzig gemacht und man sieht da nicht die richtigen Konsequenzen draus. Die Bakterienwelt, die ist relativ schnell versaubeutelt, so kann man sich's vorstellen. In uns leben ja Milliarden Bakterien, 1 bis 2 Kilo Darmbakterien. Und wenn man dann Medikamente einnehmen, wie Schmerzmittel, wie Magensäureblocker oder dann halt auch in erster Linie Antibiotika, dann kann es da schon zu einer Verschiebung kommen. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, wie ich schon erwähnt habe, halt einfach schlechte Nahrung. Ne? Wir wissen, kohlenhydratreiche Lebensmittel oder Ernährung, schnelle, raffinierte Kohlenhydrate lieben die Darmbakterien halt nicht und dann gibt es dann ein Ungleichgewicht und die schlechten, die schon in uns wohnen, also die kommen nicht von außen, sondern die wohnen in uns, die kriegen dann halt das richtige Futter und nehmen dann explosionsartig zu. So ist die Problematik und das können wir jetzt halt viel, viel besser messen als damals in den 80er, 90er Jahren.
Wir werden natürlich noch ganz ausführlich drüber sprechen, was kann man eigentlich tun, wenn man Darmprobleme hat. Mich würde allerdings erstmal interessieren, was bedeutet das eigentlich? Weil man kann ja hergehen und sagen, ja gut, dann hast du mal Blähungen, dann hast du mal Durchfall. Aber damit ist ja oft nicht getan. Oft gibt es ja Folgekrankheiten, wenn Krankheiten nicht bekämpft werden und man die dann irgendwann dauerhaft hat. Das hat ja ganz andere Auswirkungen. Ist vielleicht für diejenigen, die das jetzt sehen, interessant, die sagen, ich habe das jetzt noch nicht so lange, noch nicht so stark. Wo kann das hinführen, wenn man da nichts gegen macht?
Ja gut, erstmal ist natürlich das Tagesproblem da. Du weißt nicht, wohin mit deinen Blähungen. Es gibt dann die versetzten Blähungen. Das heißt, es können dann Schmerzen kommen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Wenn du Blähungen nicht loslassen kannst, dann kommt Bauchschmerz, dann wird der Bauch hart. Dann kommt es zu Stuhlunregelmäßigkeiten, häufige Stuhlgänge am Tag. Ich kann mich an einen Patienten erinnern in meiner Praxis. Der war Steuerfahnder. Der musste dann, war deutschlandweit eingesetzt, hatte also auch so eine Darmerkrankung. Und sein Horror war im Stau. Und wenn er im Stau stand durch diesen Stress, weil keine Toilette in der Nähe war, hat er sich dann psychisch reingesteigert und musste dann dringend Stuhlgang absetzen. Also es geht dann relativ schnell, sagen wir mal, von dieser Alltagsproblematik, die ja ständig da ist, die dich ständig irgendwie bei deinem Chef im Meeting stört. Ja, oh Gott, wie lange ist es noch? Ich muss zur Toilette oder der Bauch krampft schon langsam zu oder ich esse heute nichts, weil ich weiß, wenn ich das esse, dann geht's mir schlecht. Heute habe ich ein Einstellungsgespräch. Ich stehe als Lehrerin vor der Klasse. Ich bin irgendwie gefangen in Meetings oder ich muss reisen. Dann geht's relativ schnell rein in einfach so komische Angstzustände oder sowas. Also Darm-Hirn-Achse. Wir wissen ja, die Neurotransmitter des Darmes sind verbunden oder die Neurotransmitter werden vom Darm gebildet, die wir fürs Gehirn brauchen, so rum. Und da gibt's diese Darm-Hirn-Achse bis zu Angststörung, Depression und so weiter. Aber dann haben wir natürlich auch die darmassoziierten Beschwerden. Klar, wenn da unten ständige Entzündung ist, dann kann es zur Darmentzündung kommen. Dann haben wir die Beschwerden mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die sich vielleicht daraus entwickeln können. Teilweise Blut im Stuhl, solche Dinge können dann kommen. Wir könnten, glaube ich, eine Stunde jetzt über die Folgeerkrankungen reden. Wir haben Herzerkrankungen, wir haben Histamin, also sogenannte biogene Amine, die dich müde machen nach dem Essen, die dafür sorgen, dass du Allergiker wirst, die dafür sorgen, dass du kein Bier mehr verträgst. Muss man aufpassen, wenn du irgendwie auf so einer Vereinsveranstaltung bist. Da gibt's mindestens einen, wenn 100 Leute zusammensitzen, der nach dem ersten Bier so eine rote Birne kriegt. Das ist dann ein Histaminfall. Ja.
Ich spiele Fußball, ich kenne die.
Du kennst das wahrscheinlich, die alten Herren. Dann gibt's auch immer einen, der keinen Alkohol trinkt, aber der eine Säufernase hat oder so erweiterte Venen. Das ist dann, wenn durch diese Dysbiosen, durch diese Fäulnis, durch diese Vorgänge, gefäßerweiternde Stoffe kommen, dann denkst du, der trinkt Alkohol, macht er aber dann gar nicht. Dann geht's rein bis zu Herzbeschwerden, Herzerkrankungen und so weiter. Gibt's dann auch einfach Stoffe, biologische Stoffe, die in der Flora entstehen, die uns dann ja auch einen Bluthochdruck machen können und so weiter und so fort. Also wir könnten über vieles reden, bis hin zu Degenerationserkrankungen vom Gehirn, Parkinson, Alzheimer. Also dadurch, dass der Laden da unten halt nicht nur ein Nahrungsverwertungshaufen oder Nahrungsverwertungsorgan ist, sondern eben ein bunter Haufen an vielen Funktionen zusammenkommt, wie eben Hormonherstellung oder irgendwie sowas. Deswegen geht's dann halt rein in den ganzen Körper. Und du weißt, der Darm ist der Darm, weil er halt einfach Nährstoffe aufnehmen soll. Das heißt, wenn dort schlechte Stoffe entstehen, dann sind die halt gleich mal in der Blutbahn und können dann überall hin diffundieren.
Ich finde es krass, was alles mit dem Darm zusammenhängt. Weil man würde ja, wenn man jetzt Laie ist, denken, naja gut, klar, der Stuhlgang hängt damit zusammen, Bauchbeschwerden hängen damit zusammen. Aber im Endeffekt, was du jetzt gesagt hast, könnte man in drei Dinge einteilen, in drei Bereiche, würde ich fast sagen. Das eine ist eben dieser Stress im Alltag. Ja. Also du hast es geschildert. Dieses ständige, um Gottes Willen, kann ich da aufs Klo gehen? Ich kenne solche Leute, die wirklich, wenn du mit denen wohin gehst, ja, ist eine Toilette in der Nähe. Mhm. Weil wenn nicht, dann kann das echt übel
geht's
enden.
Geht's nicht, ja.
Ja. Und gerade dann hast du gesagt, machst du dir mehr Stress und dann passiert es erst recht.
Ja.
Dann natürlich aber auch andersrum, die sagen, ich kann gar nicht mehr gehen. So, irgendwann wird es ja auch gefährlich. Das ist die eine Gruppe. Dann die andere Gruppe ist aus meiner Sicht wirklich diese Folgeerkrankungen. Also du hast gesagt, Entzündungen, Blut im Stuhl, so spätestens da wird man ja dann aufmerksam.
Brain Fog zum Beispiel auch, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja, eine Darmerkrankung, wo massiv Gase gebildet werden, toxische Gase, Schwefelwasserstoff, SIBO nennt man das Ganze. Das sind Leute, die haben halt einfach Konzentrationsbeschwerden und vertragen halt Lebensmittel schlecht. Aber kein Mensch kommt drauf, dass die ganze Sache aus dem Darm kommt. Nur als eines der Beispiele. Oder auch Magenprobleme. Wir wissen, eine gute Darmflora macht ja eine gute Magenflora. Wir haben ja auch eine Magenflora. Und wir sehen erste Daten darüber, dass wenn jemand Magenbeschwerden hat, dass dann es absolut hilfreich ist, den Darm aufzubauen, weil wir nicht nur eine Mundflora haben, also Bakterien sind nicht nur im Mund, sie sind auch im Magen, wenn natürlich auch in deutlich, deutlich reduzierterer Form, da gibt es ja die Salzsäure, aber es gibt auch ein Milieu des des Magens. Und das sind einfach neuere Erkenntnisse, wo wir gerade ganz, ganz viel lernen in der Wissenschaft, gerade bei diesem Thema Dünndarmfehlbesiedelung, SIBO, wenn also Bakterien aus dem total gut besiedelten Dickdarm dann fälschlicherweise hochwandern in den Dünndarm. Dort sind noch nicht so viele Darmbakterien. Wenn die dann das richtige Futter kriegen, dann knallt es so richtig. Dann sind massive Blähungen, massives Aufstoßen. Man rennt von einem zum anderen Doktor mit Magenbeschwerden. Aber eigentlich ist es ein Darmbakterienproblem. Das ist auch so ein typisches Beispiel.
Ja, verstehe. Und dann, was ich sehr jetzt interessant fand, ist diese Verbindung zwischen Darm und Hirn. Also für mich wirkt es so, als wenn jemand Depressionen hat oder Anzeichen davon, dass es sein kann, dass der Darm schuld ist, das ist
genau,
richtig.
Das ist definitiv so.
Da würde man ja nie drauf kommen erstmal.
Richtig, kommst du nicht drauf. Und gerade wenn es halt mit so Müdigkeit, so Watte im Kopf und so weiter in Verbindung steht, dann kann der Darm tatsächlich dann dahinter stecken. Ja.
Ja.
Dann auch natürlich Konzentrationsprobleme bei Kindern, ADS, ADHS als so diagnostiziert. Aber klar, wenn ich eine schlechte Flora habe, weil ich ein paar Mal Antibiotika nehmen musste, wenn ich dann gewisse biogene Amine herstelle, also gewisse Botenstoffe, gewisse Moleküle, die dann in hoher Anzahl entstehen, dann bin ich drauf als Kind, ja? Dann habe ich eine erhöhte Herzfrequenz, dann bin ich zappelig, dann bin ich hibbelig und werde dann fehldiagnostiziert, werde ich kaltgestellt. Ich will das nicht sagen, dass bei jedem so ist, aber ich sehe halt die Fälle in der Praxis, wie die Eltern dann sagen, Mensch, seit dem Darmaufbau ist meine Tochter, mein Sohn viel, viel ruhiger, kann sich besser konzentrieren wieder in der Schule. Stell dir mal vor, du hast Blähungen als Kind. Wie viele Kinder haben Blähungen?
Ja.
Und es wird danach süß, pupst da wieder und so, erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Aber allein, wenn ich Blähungen habe als Kind, dann kann ich da in der Schule gar nicht ruhig sitzen. Ich habe es ja erlebt, wie es ist. Ja, du kannst kein romantisches Date entspannt haben, wenn du Blähungen hast. Und wenn es dann weitergeht, das ist ein riesengroßes Problem zwischenmenschlich.
Ich stelle mir echt an der Stelle auch die Frage, ob wir halt, ich meine, wir werden ja völlig auf den falschen Weg dann auch auf die falsche Fährte geleitet. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Depressionen. Oder nehmen wir das Zappeln. Nehmen wir diese zwei Sachen. So bei Zappeln, ja, ihr Kind hat vielleicht ADHS. Da kann man das und das und das und das tun und dann geht dieser Weg ewig weiter. Bei Depressionen, naja, sie müssen halt zum Psychotherapeuten oder was auch immer. Also wir gehen ja in völlig, völlig falsche Richtungen, weil wir die Ursache des Darms überhaupt nicht erkennen.
Ja, das hat mit Sicherheit auch noch andere Ursachen.
Ja.
Aber klar, viel, viel einfacher und billiger wäre es, dass man sagt, okay, man macht einfach mal von A bis Z alles durch und das, was uns auffällt, das reparieren wir.
Ja.
Ja, also ich stelle mich hier nicht hin und sage, der Darm ist an allem schuldig. Das ist nicht.
Klar.
Eine doofe Aussage, ja. An viele mit Sicherheit. Aber eigentlich müsste man es so machen, ne? Also es könnte ja auch ein Magnesiummangel sein bei dem Kind. Es könnte auch eine Allergie sein bei dem Kind. Eine Unverträglichkeit eines Inhaltsstoffs, ein Konservierungsmittel, ein Farbstoff, was auch immer. Aber man müsste halt einfach von A bis Z mal durchdeklinieren und schauen, wo ist denn die Ursache. Gelernt habe ich es übrigens in der Schweiz von einem Arzt, in der Klinik, der ich glaube, da war die erste Woche, hat der für 6.000 oder 7.000 Euro damals schon vor über 15 Jahren, hat der da einfach Diagnostik gemacht. Er hat gesagt, ja, meine Patienten wissen das, ich kam aus der ganzen Welt zu ihm. Ich gesagt, okay, zack, wir hauen da knapp 10.000 Euro Diagnostik durch. Und dann hat er gesagt, aber dann wissen wir das auch nach 7 Tagen. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, man muss sich das leisten können, logisch. Aber wenn ich ein massives Problem habe und kostet ja nicht so viel, ne, aber könnte man zumindest einfach für ein Budget von 500 bis 800 Euro schon einfach viel, viel mehr abklären in der Zeit, als wenn ich dann immer wieder einen Ärzteverschleiß mache.
Ja, und das ist ja im Endeffekt das, wo wir auch häufig einen Denkfehler machen, finde ich. Wir geben meistens nicht so gerne mal auf einmal etwas mehr genau. Geld aus, weil wir sagen, oh, das ist jetzt aber, verstehe ich ja auch, ne? Du hast ja gesagt, manche können sich vielleicht nicht direkt leisten, aber trotzdem langfristig sparen wir damit Geld. Weil wenn einmal die Ursache gefunden ist, was wir machen können, ansonsten gehen wir zu dem und dann teilt sich es irgendwann ganz viel auf und am Ende ist es aber das Doppelte, was wir ausgegeben haben.
Am Endeffekt ist es ja die Krankenkasse, die es erstmal zahlen muss in unserem System. Ich verstehe es auch nicht, ja.
Ja.
Verstehe ich nicht, ja. Ist so.
Jetzt ist ja im Endeffekt die Quintessenz des Ganzen, einen Darmaufbau zu machen, wenn ich in irgendeiner Form Darmprobleme habe. Also erstmal geht es darum.
Erstmal Analyse. Ja, also ich meine, es gibt ja verschiedene, sagen wir mal einfach verschiedene Levels. Sprechen wir es mal so, ja. Erstes Level wäre natürlich, sagen wir mal, auf dem Amateur-Level würde ich versuchen, Symptombehandlung zu machen. So, wenn ich Blähungen habe, irgendwie einen entblähenden Tee zu trinken.
Ja.
Aber das ist schon, sagen wir mal, relativ niedriges Level, eher ein symptomorientiertes Amateurlevel.
Hilft sowas dann auch, oder?
In manchen Fällen ja. Also wir brauchen es bei der SIBO-Behandlung zum Beispiel, dass wir da auf Pflanzenstoffe zurückgreifen. Wir müssen die Verstopfung da in den Griff kriegen, mit Ingwerkapseln zum Beispiel. Ingwer funktioniert da sehr, sehr gut. Aber es ist dann auch wieder eingebettet in ein größeres System. So, also diese symptomorientierte Therapie. Dann die, die schon ein bisschen weiter sind, die sagen natürlich, okay, scheinbar passt was mit meinen Bakterien nicht. Wie kann ich das unterstützen? Ja, mit einem Probiotikum, mit einem Präbiotikum die Bakterien geben, die Bakterien füttern. Das ist, sagen wir mal, ein gutes Hilfe zur Selbsthilfe-System. Symptome lindern, Darmaufbau machen. Eins drüber ist dann quasi das Expert-Level in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich analysiere mal für mich selber, wie schaut denn die Bakterienwelt da drin aus? Ich habe gerade schon erwähnt, in den 80er Jahren waren die Tests noch nicht so gut. Mittlerweile haben wir da wirklich sehr, sehr zuverlässige Tests. Es gab so einen großen Kritikpunkt immer, gibt's auch, hält sich auch heute noch ganz, ganz wacker in der etablierten Medizin, dass das alles nichts bringt, ja, weil ja sich das Darmmilieu von heute auf morgen ändert und das ist alles nur ein Snapshot, so heute ist es so, morgen ist es so. Es sind einfach Leute, die keine Ahnung haben, weil sie das tagtäglich nicht machen. Ich habe zehntausende Befunde gesehen und ich würde mich ja drüber freuen, wenn es so schnell ginge. Ne? Also so eine Bakterienanalyse, diese Mikrobiomanalysen, die sagen dann tatsächlich schon aus, was fehlt da eigentlich? Ich habe ja mal eine mitgebracht, was fehlt da drin eigentlich, was ist zu viel? Wie sehen die pH-Verhältnisse aus? Kann der Mensch hier anständig Eiweiß verdauen und so weiter? Und das kann ich dann natürlich, darauf kann ich natürlich reagieren und sagen, okay, ich kann Eiweiß schlecht verdauen, also nehme ich doch mal eiweißspaltende Enzyme, dann geht's mir gleich viel besser im Bauch. Ja? Oder ich habe von dieser Bakteriensorte zu wenig, dann nehme ich die halt mal ein. Also das ist quasi eine Stufe höher, erst zu analysieren, kann man im Übrigen auch selber machen mittlerweile, und dann darauf zu reagieren und nicht auf Symptome zu reagieren.
Wie funktioniert das selber, dass ich da kurz, weil das...
Es gibt mittlerweile Labore, wo du einfach ein Testset anfordern kannst. Dann machst du dein kleines Häufchen und schickst das zurück ins Labor.
Ja.
Und dann kriegt man eine Auswertung. Problematisch ist, wir werden es dann gleich sehen und auch einblenden, dass so eine Auswertung halt natürlich komplex ist. Ja, wenn du das nicht jeden Tag siehst, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber erstmal ist es möglich und du hast einfach dann einen guten Überblick. Habe ich zu viel von den schlechten Keimen? Habe ich zu wenig von den guten Keimen? Wie verdaue ich Fett? Wie verdaue ich Eiweiß? Ist meine Schleimhaut entzündet? Finde ich da Gallensäuren, die da nicht umgewandelt werden? Wie ist mein pH-Wert? Ist mein Stuhl zu basisch, zu sauer und so weiter? Also man findet da schon eine gute Information und wie gesagt, diese Untersuchungen, die haben halt einfach an Präzision extrem zugenommen. Es ist auch so, dass wir mittlerweile auch die Genetik der Darmbakterien dort analysieren können. Früher liefen die Untersuchungen so, du hast halt ein Häufchen abgegeben, das wurde dann auf Agar-Agar-Platten geschmiert, in Brutschrank rein, also das gibt es immer noch, die Untersuchungen. Mittlerweile haben wir aber so ein bisschen das Problem mit Hitze, Kälte, wenn derjenige die Probe halt selber einschickt und eben nicht der Laborfahrer kommt, wo es diese Bedingungen gibt, dass die Probe da sauber unter den Bedingungen ins Labor geht. Das sind ja lebende Bakterien, die da rauskommen. Und da gibt es mittlerweile eine genetische Möglichkeit, sodass also Leute das auch aus Norwegen, Schweden in ein deutsches Labor schicken können. Das ist gar kein Problem mittlerweile. Also das ist, sagen wir mal so, erweiterte Selbsthilfe, sage ich mal. So arbeiten wir Ärzte natürlich auch, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dann steht darüber natürlich noch die Apparatemedizin, die wir absolut brauchen. Die Darmspiegelung zum Beispiel, die Magenspiegelung, MRT-Untersuchungen, halt reinschauen. Gestern hatte ich eine Patientin, da ist jetzt vielleicht der Verdacht, dass sie den Mageninhalt nicht so schnell entleeren kann wie normal, dass dort Magenprobleme entstehen. Das kann man dann mit einem Breischluck machen. Also da schluckt man dann ein Kontrastmittel. Das können wir dann röntgen und schauen, ist das Zeug dann noch im Magen? Ist es schon weitergerutscht? Also es gibt auf dem Gebiet ganz, ganz wichtige und fantastische Untersuchungen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ja, dass der Mittelblock so ein bisschen fehlt, ne, in der klassischen Schulmedizin. Der Hausarzt sagt, ja, dann machen Sie doch das, das, das und das. Der Patient hat sich schon gebildet und sagt, ja, aber kann man nicht mal eine Mikrobiomuntersuchung machen? Da sagt der Hausarzt, weil das halt sich da in dem Bereich nicht fortbildet, ich mache da niemanden Vorwurf. Er sagt, nee, das ist alles Quatsch. Und so, dann fehlt halt so dieses Mittelding. Und dann sagt er, dann geh mal zur Darmspiegelung. Okay, dann geh mal zur Darmspiegelung. Da kommt natürlich nichts dabei raus, alles in Ordnung. Dann kommt der Befund wieder zum Hausarzt. Er sagt, ja, Sie haben doch nichts. Das ist alles Befindlichkeitsstörung und so. Und dieser Mittelblock, der fehlt eigentlich.
Also das heißt, mit anderen Worten, dieser Mittelblock, das, wo du jetzt hier auch diese Auswertung dabei hast, diese Analyse, die man selbst machen kann, würde andere Ergebnisse bringen als die Darmspiegelung.
Ja, definitiv. In der Darmspiegelung sehe ich im Prinzip nur den Darm als Organ, die Darmwand. Da sehe ich zum Beispiel, wächst dann Tumor rein. Ja? Also ich kann es dir vorstellen, da gibt es auch diese orangenen Abwasserrohre, so ist es im Prinzip. Da guckst du dann in so ein Rohr rein, das schaut dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Und dann siehst du dann, okay, hier wächst was in das Rohr rein. Da kommt was irgendwie rein, Tumor zum Beispiel oder Polyp. Wir wissen, in dem Moment, wo wir diese Polypen entdecken, der Polyp, der hat ein großes Problem. Das ist praktisch wie so eine Ausbuchtung, wie so eine Warze. Da gibt's ja diese Warzen, die so ein bisschen weiter wegstehen von der Haut. Ja. So wächst es dann quasi in den Darm rein. Und da fährt dann die ganze Zeit der Stuhlgang vorbei. Und dann niffelt dieser Polyp hier oben an der Schleimhaut. Ja, das ist das Problem. Und durch diese ständige mechanische Bewegung kann sich dann um diesen Polypenstiel herum einfach können sich Zellen entzünden. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Da kann sich dann der Darmkrebs draus bilden. Und drum ist das eine super Methode, die Koloskopie zu sehen. Gibt solche Polypen? Okay, haben wir, machen wir gleich weg. Sinkt das Darmkrebsrisiko automatisch um 50% zum Beispiel. Ja, sowas sieht man. Oder man sieht, gibt es eine Ausbuchtung in der Darmwand? Also ist das Rohr nicht mehr glatt, sondern gibt es da quasi so kleine Haltebuchten wie auf der Autobahn? Das ist dann Divertikulose. Das sind also diese Ausbuchtungen, die dann bei vielen, vielen Menschen im Alter kommen. Das sehe ich alles. Ich sehe, wenn ich einen Kontakt habe von meinem Endoskop mit der Schleimhaut, blutet's da. Ja? Blutet's da gleich. Also ist die Darmwand irgendwie entzündet. Man kann natürlich Proben der Darmwand rausnehmen, histologische Proben. Man knipst da mit so einer kleinen Zange so eine kleine Probe. Die kommt dann in die Pathologie. Dort wird dann untersucht, wie sind die Zellschichten. Gibt es dort eine chronische Entzündung zum Beispiel? Gibt es dort Glutenintoleranz, Zöliakie und so weiter? Das kann man gucken. Aber im Endeffekt gucke ich da in ein Rohr rein. Aber was die Bakterien da machen, das sehe ich nicht. Also ich sehe die Funktion des Darmes nicht.
Verstehe. Das heißt mit anderen Worten, so wie du es gesagt hast, wenn da nichts gefunden wird, geht's zurück zum Hausarzt und sagt er, ja, dann nehmen Sie halt den Tee, genau. Der aber auch nichts bringt, weil... Das, was du jetzt hier mitgebracht hast, wurde gar nicht angeschaut, aber da liegt eigentlich der Grund für die ganzen Beschwerden.
Da liegt wahrscheinlich beim Großteil der Bevölkerung mit Darmbeschwerden the magic.
Okay, wie kann man sowas denn auswerten? Weißt du, wenn du das jetzt zurückgeschickt bekommen hast, dann, ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschaut. Ja, so sah ein bisschen mein Latein-Vokabelbuch damals aus.
Ja.
Das heißt, wie kann ich das dann auswerten? Sollte ich da zu einem Spezialisten dann gehen oder...
Ja, also im Endeffekt schreibt dir das Labor ja schon mal erstmal meistens mit so ein paar Hinweisen, was zu tun ist. Das ist das Erste, was rauskommt. Häufig ist es dann aber so, dass das nicht ausreicht, weil es halt nicht so richtige Tipps sind. Man muss einfach wissen, was man da tut. Es gibt zwei Möglichkeiten natürlich, zum Heilpraktiker, Arzt gehen, der sich damit auskennt, zum Beispiel zu einem meiner Darmexperten. Ich bilde auch Leute aus, die kennen, sind top geschult natürlich. Oder man kann es auch letzten Endes selber auswerten. Ich habe auch einen Online-Kurs gemacht für das. Kann man einfach schauen, wie schaut es aus, was kann ich dagegen tun. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist übrigens ein Patient hier von mir, den ich mal so mitgebracht habe. Da kann man sehen, der hat zum Beispiel Clostridien im Darm. Das sind also Keime, die extrem viel Blähungen oder extrem viel Gas produzieren. Das war auch sein Problem. Er hat gesagt, das ist ein Mitarbeiter eines großen Automobilkonzerns, der sich nicht in Ingolstadt befindet, aber etwas südlicher in Bayern. Und er meinte, ich sitze da in genau diese typische Situation. Der arbeitet dem Vorstand zu. Der sagt, wissen Sie was, ich sitze da im Meeting. Ich muss was essen. Ich habe diese Geschäftstermine. Ich muss ins beste Lokal München fast. Das ist das Problem halt von ihm, ja. Und er sagt, wir gehen da nicht um 6 Uhr hin, sondern wir gehen da um 21 Uhr hin. Und dann muss ich das mitmachen. Wie kann ich es verbessern? Und da sehen wir halt bei ihm zum Beispiel hier, diese Clostridien sind erhöht. Der hat also Blähungen produzierende Keime da drin. Dann sehe ich die Lactobacillen fehlen bei ihm mit der wichtigste Keim in der Flora. Dann sind schon mal gleich 30-40% der Darmbakterien, der guten, nicht vorhanden. Und dann geht die Katastrophe los. Dann siehst du hier schön, der hat viel zu viel unverdautes Fett da drin. Das heißt, in dem Moment, wo der noch ein Tiramisu essen muss, hat der eine absolut Scheißnacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der nächste Tag läuft dann auch nicht gut. Und dann sehe ich noch, dann das Eiweiß kann er nicht richtig gut zerspalten. Das heißt, wenn er dann sagt, okay, aufs Fett weiß ich schon, Tiramisu kann ich weglassen, aber wenn ich ein Steak esse, wird es auch nicht besser, ja, weil dann produziert er nämlich stinkende Blähungen noch dazu, sehr zum Leidwesen seiner Frau. Das sind halt so Sachen, die man da rauslesen kann und dann darauf auch reagieren kann.
Aber vor allem, da bleibt ja nicht mehr viel übrig jetzt. Also du kannst keine Nachspeise essen.
Nee, das ist einfach nur so, dass du den Darm da gezielt unterstützen musst. Den kannst du von heute auf morgen verbessern. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, pass auf, wenn du Fett isst, dann nimm fettspaltende Enzyme ein. Wenn du Eiweiß isst, nimm eiweißspaltende Enzyme ein. Ja. Also hier, wenn ich so einen Befund sehe, dann ist da eine Beschwerdeverbesserung von 30-35% eigentlich easy peasy in den nächsten 2-3 Tagen möglich, nachdem der Befund nach Hause kommt, wenn man es richtig macht.
Genau, was ich meinte ist, wenn er nichts dagegen tun würde, bleibt ihm nicht mehr viel übrig, was er noch essen kann.
Das ist auch so eine typische Story halt, dass er dann halt auf immer mehr und mehr verzichtet. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg, ja. Und dann kommen noch mehr Dinge dazu, weil es verselbstständigt sich halt alles. Das ist so das Problem.
Okay, sprich, du hast jetzt gesprochen, wie man das auswerten kann, würde ich gerne nochmal darauf eingehen, weil das, glaube ich, für viele interessant hier ist, die so eine Probe jetzt vielleicht dann auch mal machen. Du hast einen Online-Kurs, will man sicher unter diesem Video verlinken.
Ja.
Da kann man einfach, da wird man durchgeführt.
Da gibt es einen Haufen Wissen dann natürlich noch zum Darm und so. Also das ist eine Möglichkeit.
Und dann hast du gesprochen, du bildest auch Darmexperts aus, weil wir haben ja jetzt, glaube ich, man hat rausgehört, dass viele Ärzte in diesem Bereich nicht ausreichend geschult sind.
Genau.
Sodass sie eben dann den Tee verschreiben.
Ja.
Und du schulst Ärzte genau auf diesem Gebiet. Aber wie kann ich jetzt als Betroffener rausfinden, wer so ein Arzt ist?
Du gehst einfach auf meine Homepage, da sind sie gelistet.
Also sind mittlerweile schon
über 350 Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker, teilweise auch Ernährungsberater, die eine besondere Ausbildung da machen und halt wirklich viele Ärzte. Teilweise interessieren sich auch Zahnärzte schon dafür. Die sagen, wir sehen ganz klar, dass die Mundhygiene mit dem Darm zusammenhängt. Ist irgendwie klar, da ist der Anfang, da unten ist der Ausgang. Und es gibt ein wahnsinnig großes Interessensgebiet der Zahnärzte, die sagen, ja, wir sehen da werden die Zähne weggefressen, wir müssen doch irgendwie vorher was machen. Also genau, so ist es eine richtig schöne Mischung auch an Experten da schon. Aber ich will natürlich noch viel, viel mehr ausbilden, damit es viel mehr gibt. Aber das Interesse, das steigt eigentlich wirklich. Die Darmgesundheit ist einfach mit der Anfang. Ja. Viele Leute auch aus dem komplementärmedizinischen Bereich, Mikronährstoffmediziner, die sagen, ja, was nutzt uns denn, wenn wir einem Patienten 5 Jahre Zink verschreiben, wenn wir sehen, der Darm passt nicht und wenn ich einen Darm aufbaue, dann resorbiert er sein Zink oder sein Eisen oder so wieder besser.
Ja.
Also es gibt sozusagen innerhalb dieser Expertengruppe jetzt auch schon die Erkenntnis, ja, wir müssen uns viel, viel besser noch um den Darm kümmern.
Okay, ich finde, das ist eine super Nachricht für alle, die dich wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten verfolgen und eigentlich gerne sich mal von dir behandeln lassen würden, aber du kannst halt nicht. Du hast über 300.000 Abonnenten. So viel Zeit hast du, glaube ich, nicht. Das heißt, man kriegt einfach dein Darmwissen überall in Deutschland inzwischen, wenn man sich von diesen Darm-Experts untersuchen
lässt. So kann man es sagen.
Ja, ja, das ist schon eine fantastische Nachricht, glaube ich, für viele, die hier zuschauen. Gut, jetzt bin ich da hingegangen, habe das mit dem durchgesprochen. Du hast gesagt, man kann mit gewissen Enzymen jetzt erstmal arbeiten. Ja. Wie konkret schaut das aus? Ich krieg das dann verschrieben?
Ja, du kriegst es empfohlen. Und wir arbeiten mit einer großen Produktpalette von unterschiedlichen Firmen, weil du einfach, ja, von den Präparaten, da spielen wir schon auf wahrscheinlich auf einer Klavitatur von 50, 60 verschiedenen oder so. Und es ist halt einfach wichtig, dass man dann genau das Richtige dann zückt letztlich, was man dann nötig hat. Das ist aber, sagen wir mal, das Expert-Level da, das was relativ schnell und zügig macht. Aber ist ein Prozess, der macht Spaß und der dauert noch ein bisschen.
Könnte man als Shortcut sagen, dass man zumindest kritisch sein sollte, wenn man solche Mittel von großen Pharmakonzernen?
Kannst du auch nicht sagen. Es gibt...
Also, da gibt es keine Abkürzung.
Nee, es gibt Mittel von Pharmafirmen, Darmaufbaupräparate, die funktionieren ganz hervorragend. Dann gibt's Mittel, die machen null Sinn, weil die sind seit den 80er Jahren etabliert und machen eigentlich alles schlimmer. Da will ich jetzt wirklich keine Namen nennen, aber zum Beispiel so ein Escherichia coli-Keim hier, der hat ungefähr 1% Anteil an der Flora. Und es gibt halt einfach nach wie vor Therapeuten, die verschreiben halt nur diesen Escherichia coli-Keim. Da gab es ja mal in den 70er, 80er Jahren Studien, dass es halt beim bestimmten Erkrankungsbild halt geholfen hat. Ein bestimmter Stamm wieder, ja, und für die ist dann Darmaufbau heißt Escherichia coli-Keim, fertig, Thema abgefrühstückt. Und die machen das seit 30, 40 Jahren. Aber wir wissen ganz genau, das ist auch einer der Keime, der sich am schnellsten wieder explosionsartig vermehren kann. Das heißt, ich kann mich mit dem Keim dann wieder total ins Abseits schießen und mir praktisch wieder eine eigene Fäulnisflora aufbauen.
Ja, okay,
also so kann man es nie genau sagen, das Mittel ist gut, das Mittel ist schlecht oder so. Ich weiß natürlich, dass die teureren Präparate häufig eben mikroverkapselt sind. Das heißt, jedes Bakterium wird dann nochmal mit einer Algenschicht überzogen. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, sodass also nicht nur eine magensaftresistente Kapsel da ist, die müssen ja in den Darm, sondern dass das auch quasi, wenn es sich auflösen sollte oder was auch immer, dass es nicht so angegriffen wird, dass die dann das tatsächlich in den Dickdarm schaffen. Also es ist so eine Technologie, das macht natürlich schon mal für den Verbraucher einen extrem hohen Preisunterschied aus. Ja, da sieht man mal die Preisunterschiede, wie die Stämme angezüchtet sind. Das sind dann speziellere Stämme. Dann ist dann wieder nachgewiesen, dass der eben das in den Darm schafft oder dass es einfach gut stabil ist, dass er eben diesen mikroverkapselten Überzug hat. Und so gibt's da halt einfach auch die totale Range von schnell zusammengekleistert, billig, Garagenfirma gemacht, Startup-Unternehmen. Wir hauen so ein Darmpräparat auf Amazon raus, würde ich sowieso keinem empfehlen. Aber sowas gibt's halt dann und dann bis hin zum pharmageführten Unternehmen, die es fast unter Pharmabedingungen herstellen und eigene Forschungsarbeiten machen zu einem ganz bestimmten Stamm aus ihrer Produktfolio, das dann immer über Jahre, Jahrzehnte weiter ausbauen. Das sind dann Trademark-Stämme zum Beispiel. Da darf man dann aber halt auch behaupten, dass die das und das können. Ne? Das sind dann quasi wie klinische Studien. Also da gibt es natürlich viele Firmen, die das entsprechende Pharmageld dann für sowas auch benutzen. Also es stimmt immer nicht von den Leuten, die sagen dann, ja, die Pharma, die will nur da ihr Zeug verschreiben und so weiter, klar. Aber Pharmafirmen nehmen tatsächlich auch für sowas dann Geld in die Hand, ne? Weil sie natürlich auch sehen, dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt und so, der ist nicht auch natürlich geht es ums Geld für die auch, finanziell nicht ganz uninteressant, aber es hilft dann am Endeffekt den Leuten. Und wenn es den Leuten hilft, wird es auch gekauft.
Und vielleicht um auch da nochmal ein Wort drüber zu verlieren, ich war früher jemand, ich habe auch mal geschaut, so ja, was ist da das Günstigste, was ich irgendwie bekommen kann? Und habe auch festgestellt, das Günstigste ist in Wahrheit aber nicht das Günstigste, weil es hilft dann am Ende nicht.
Genau.
Und wir sind in manchen Bereichen unseres Lebens sind wir immer in so einem mentalen State von, ja, ist doch wurscht, was das jetzt kostet. Wir sind im Urlaub, ja komm, den Ausflug machen wir jetzt noch, wir sind im Urlaub, das gönnen wir uns jetzt. Oder wann ist abends in der Bar, ja komm, noch ein Bier, ist ja wurscht. Und dann gibt's aber manchmal Dinge, wo wir dann wegen ein paar Euro mehr oder weniger, nee, das ist jetzt zu teuer. Aber das würde genau den Unterschied machen.
Ja.
Und vielleicht sich das mal bewusst zu machen, tut vielleicht ganz gut.
Es sind unterschiedliche Budgets. Ich hatte eine Patientin mal in der Praxis, da haben wir wirklich, die wollte wirklich wissen, was kostet jeder Laborwert. Und Da haben wir eine Viertelstunde dann ausklamüsert, wie viel das kostet. So. Und dann war das erledigt. Dann stellt sie mir die nächste Frage. Dann sagt sie, was kostet eigentlich so eine Hyaluronsäurebehandlung, wenn man da die Hyaluronsäure spritzt und so. Sie hat da seit der Kindheit wegen Akne und so und sie will das verschönern. Sag ich, na, wenn man sowas regeln will, dann sind wir bestimmt bei knapp 400 Euro. Da braucht man zwei Behandlungen vielleicht oder ein, zwei. Sagt sie, mach mal. Und das ist ganz komisch, das sieht man bei so kosmetischen Dingen. Ja. Das ist bei den Leuten im Kopf ein ganz anderes Budget. Urlaub ist auch ein ganz anderes Budget. Und dieses Budget, das ist halt bei vielen Menschen einfach nur nicht da.
Es ist einfach, ich glaube, es liegt daran, dass das eine so greifbar ist und das andere ist schwerer greifbar. Deswegen versuchen wir es ja auch so gut zu erklären hier, was es eigentlich bedeutet, wenn man nichts gegen seine Darmbeschwerden tut.
Ja.
Aber klar, ich weiß genau, ich spritze mir das,
Haut schöner, genau.
Leichte Entscheidung.
Richtig.
Ich weiß ganz genau, ich mache den Ausflug im Urlaub, Spaß. Richtig. Leichte Entscheidung.
5 Bier, Rausch.
Genau, knallt. Genau, leichte Entscheidung. Der mir gegenüber sitzende vom anderen Geschlecht wird schöner.
Leichte Entscheidung.
Aber was natürlich schwieriger ist, und das verstehe ich ja auch sogar, ist, ja gut, dann mache ich da jetzt Bakterien rein oder hä, und dann...
Das Problem ist halt, die Endstrecke ist nicht so klar, ne?
Genau.
Ja, und es entstehen natürlich Folgekosten. Ja? Also ein gutes Bakterienpräparat, da bist du halt ungefähr bei 30 Euro im Monat.
Ja.
Dann brauchst vielleicht noch Enzyme dazu, bis bei den nächsten 30. Aber gut, bleibe ich dann so, wie ich bin mit meinen Blähungen oder versuche ich es zu verbessern? Jetzt ist natürlich auch nicht hier so, dass ich sage, Haarschnitt, wieder schön, sondern wir sprechen über 3 bis 6 Monate für so einen Darmaufbau. Das ist halt so ein bisschen wie Pflänzlein draußen ziehen im Garten. Das ist halt nicht irgendwie die Autowäsche in der Waschanlage heute, Deluxe für 13,90, sondern es dauert ein bisschen.
Aber es ist dann nachhaltig, oder wie ja. Lange hält es?
Nee, das ist schon nachhaltig. Es sei denn, es passiert nichts anderes. Ne? Also wenn ich dann natürlich wieder mit dem Antibiotikum querschieße, dann kann sein, dass es wieder ein bisschen zurückgeht. Die Leute, die einen Darmaufbau machen, die wird es nie so zurückkatapultieren, wie sie vorher waren. Definitiv ja. Nicht. Aber das hat schon eine Stabilität drin. Die Leute, die wissen dann ja auch, wenn ich zum Beispiel jetzt nur als Tipp für die Zuschauer, wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehme, dann ist es nach 2 Stunden resorbiert. Das heißt, eigentlich 2 Stunden nach dem Antibiotikum empfehle ich meinen Patienten sofort schon wieder ein Probiotikum zu nehmen. Ja, die Antibiotikumwirkung, die ist weg. Der Körper hat es aufgesaugt. Und damit wir den Darm nicht zerschießen, dann kannst du auch 3-4 Wochen Antibiose nach dem Zeckenbiss gut wegstecken. Überhaupt null Probleme.
Ja, okay, verstehe. Wenn ich jetzt so einen Darmaufbau mache, wie genau sieht das aus? Ich nehme Kapseln?
Du nimmst Kapseln. Am Ende des Tages nimmst du Kapseln oder Pülverchen. Dann ist es halt so abhängig davon, was du an Verdauungsproblematik. Wenn du zu viel Fett hast und ein Eiweißproblem hast, dann musst du tatsächlich noch Kapseln zum Essen einnehmen, wo die Enzyme drin sind, dass das halt verdaut wird. Ja.
Ja.
Und die, je nach Präparat, gibt es auch Probiotika, die man dann entweder unmittelbar vorm Essen nimmt oder gibt auch welche, die man dann nüchtern in der Früh nimmt oder zum Einschlafen nimmt. Das geben dann die Hersteller vor.
Okay.
Aber mehr muss man eigentlich nicht machen. Und dann muss da noch lebensverändernde Maßnahmen machen. Ja, das ist ganz klar. Also wenn ich ein Konditorei-Dauerabo habe, dann wird es wahrscheinlich nichts werden, weil die Darmbakterien, die werden halt nicht so richtig gut mit den Süßigkeiten und mit dem Zucker, mit den Einfachkohlenhydraten. Dann muss man aber auch nach und nach einfach schauen, dass man das in einem geregelten Maß macht. Deswegen hasse ich diese krassen Einschnitte, so nach dem Motto, du hast Darmprobleme, Brukerzeit damals, jetzt stellen wir dich auf Rohkost um, du brauchst kein Darmbakterium einzelnes, völliger Schwachsinn. Wenn ich in eine Verdauungsleistung, die schon super, super schlecht ist, wenn ich da sozusagen meinem Darm dann noch in falscher Absicht oder in gut fälschlicher Absicht dann noch sagt, du kriegst jetzt noch eine größere Aufgabe, jetzt stelle ich dich auf Rohkost um oder irgendwie sowas.
Ja.
Also das kann man sich im Profibereich nicht erlauben. Ne? Also ich habe ungefähr 50% Selbstzahlerpatienten, 50% sind Privatpatienten, ungefähr 50, vielleicht sogar 55% sind Selbstzahler. Und wenn du dann einfach Geld bezahlst für eine Beratung und derjenige sagt dann, jetzt mach so und so, und es wird um 300% schlechter, als es vorher war. Und dann hält er dich die ganze Zeit hin und sagt, ja, aber da müssen sie durch und quak, quak, quak. Das ist unprofessionell. Das geht nicht. Der Patient, der kommt, der braucht sofort eine spürbare Besserung. Selbst wenn das Problem ein bisschen dauert und selbst wenn es ein bisschen komplexer ist. Und das geht halt mit den Enzymen mittlerweile ganz schön.
Und Ich meine, gut, das ist ja erstmal vom Ablauf her, ist es ja leicht, ne? Ich habe meine Tabletten und die schmeiße ich ein. So, ich ja. nehme jeden Abend zum Beispiel Lysin.
Düngen.
Du nimmst, glaube ich, Melatonin.
Ich nehme Melatonin.
Abends, genau. Und das ist ja auch nicht, das ist ja eine Routine irgendwann. Also für ja. mich ist das wirklich verknüpft einfach mit, so, bei mir so Zähneputzen. Das ist so verknüpft, das kann ich gar nicht vergessen. Das ist unmöglich. Das ist ja nicht schwer umzusetzen erst.
Korrekt.
So. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, aber okay. Muss ich dann auch wieder zu einem Darmexpert gehen und damit mir derjenige sagt, was stelle ich zusammen? Weil hast du nicht auch einen Darmaufbaukurs?
Ja, im Kurs kannst du es erfahren, ja. Oder du bist halt dann, die Beschwerden sind dann so stark oder du kommst nicht richtig weiter, dass du dann einfach nochmal ein Level höher brauchst an Profileistungen, wo man dann einfach auch raushören muss. Ne? Also gerade bei SIBO, ich habe auch einen SIBO-Kurs gemacht, gerade bei SIBO kann es dann einfach sein, dass du diese therapeutische jahrelange Erfahrung dann nochmal von jemand brauchst als Expertenmeinung. Das kann durchaus sein, klar.
Da kannst du mal kurz erklären, SIBO?
SIBO ist, also es gibt einen amerikanischen Experten, der sagt, 60-70% der Reizdarmpatienten haben ein SIBO. Wir unterscheiden quasi eine Störung der Bakterienwelt im Dünndarm, das wäre eher das SIBO, und wir unterscheiden eine Störung der Bakterienwelt im Dickdarm. Das wäre sozusagen der Allerweltsblähungstyp, mir geht's nicht gut im Bauch. Mhm. Der SIBO-Patient, der hat viel, viel mehr Beschwerden, der isst was und kriegt quasi sofort das negative Feedback. Also der kann sein, dass er was isst und nach 10 bis 20 Minuten fangen massivste Blähungen an. Fängt massivster Brain Fog an, massivste Konzentrationsstörungen, massivste Müdigkeit, massivste Gasbildung. Teilweise ist es so schlimm, dass sich die Leute auf den Bauch legen müssen, damit sie das Luftaufstoßen wegkriegen. Ja, das wäre dann die Bakterienstörung im Dünndarm, das SIBO, und dann die Bakterienstörung im Dickdarm. Und mit einer Stuhlanalyse mache ich decke ich die Bakterienstörung im Dickdarm ab. Da muss ich Stuhl einschicken. Allerdings mit einem sogenannten Atemgastest. Da untersuche ich die Bakterienstörung im Dünndarm. Denn diese Bakterien, die da oben fälschlicherweise sitzen, also der Dünndarm ist im Vergleich zum Dickdarm fast schon steril, kann man sagen. Also es sind viel, viel weniger Bakterien drin als im Dickdarm. Da ist die Hauptmasse der Bakterien drin. Im Dünndarm viel, viel weniger. Wenn aber welche da hochwandern oder wenn sich da welche explosionsartig vermehren oder so, dann sitzen die im Dünndarm und da ist das Zeug, was wir essen, relativ unverdaut. Und das lieben dieses Unverdaute, das lieben diese Bakterien und dann bilden die explosionsartige Fermentationsprozesse und einhergehend damit Gase. Diese Gase gehen dann ins Blut und die werden dann zur Lunge transportiert und das können wir dann über Atemgastests, so ähnlich wie bei der Polizei, ins Röhrchen pusten für einen Alkotest. Dort können wir das dann messen.
Okay, das mache ich 6 Monate in der Regel, ungefähr 3 bis 6 Monate.
Ein Darmaufbau meinst du?
Ja, Darmaufbau.
Ja, also das Vorgehen ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn man SIBO hat, dann kann sein, dass es bis zum halben Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr dauert. Aber ich sage mal, der einfache Standardblähungsfall, so 3 bis 6 Monate, ist das Thema erledigt.
Und währenddessen habe ich schon Verbesserungen. Also ist nicht
definitiv, ja. Allein mit Ernährungsumstellung ein bisschen, allein mit Enzymen ein bisschen, kommt man relativ schnell auf 30-40% im Durchschnitt. Ja, gibt natürlich auch Menschen, die extreme komplexe Probleme haben. Da ist man dann um 5% froh nach 4 Wochen oder so. Aber ja, wenn man das hat, dann muss man einfach den Fehler wieder suchen. Dann gibt es da Menschen, die haben einen Verwachsungsbauch, die sind schon x-mal operiert, die haben vielleicht einen Unfall gehabt oder so in der Jugend, mussten da aufgrund von einer Knochenbruch offen Monate Antibiotikum nehmen. Also ich sag mal, ich gehe von Standardfällen aus.
Natürlich ist die Frage, die alle immer stellen, wenn sie was einnehmen, gibt es Nebenwirkungen? Gibt es irgendwelche Nachteile?
Also wir sagen, die Schlechten gehen mit Musik. Das heißt, beim Ansiedeln der Darmflora kann es sein, dadurch, dass sich die Verhältnisse ein bisschen verschieben, dass man tatsächlich auch noch mal ein bisschen Blähungen hat. Da geht man dann halt mit der Dosierung runter. Meistens sind es dann eher so nicht riechende, voluminösere Blähungen, die dann relativ schnell auch weg sind. Aber ansonsten gibt es da keine Nebenwirkungen. Wir arbeiten eigentlich immer in den Bereich der Verbesserung rein.
Also wenn ich alles zusammenfasse, wenn ich wirklich diese Probleme habe, die wir beschrieben haben, auch mit den Konsequenzen, die daraus entstehen können, also wir haben gesprochen über Entzündungen, das kann ja richtig, richtig weit gehen, dann kann ich mit der Kombination einer solchen Analyse, am besten in Kombination mit einem Darmexpert von dir und dann einem Darmaufbau, wo ich einfach Kapseln nehme, über ein paar Monate mein Problem loswerden.
Ja.
Das ist die Quintessenz aus allem, was wir gesagt haben.
Und wenn man es nicht los wird, dann muss man in der Diagnostik nochmal eins höher gehen, falls noch nicht geschehen, dann muss noch irgendwas anderes da sein.
Ja. wenn das jemand hört, was könnte der jetzt noch einzuwenden haben dagegen? Was wird dir manchmal entgegengebracht an Sorgen oder Einwänden vielleicht, die du da hörst dann noch? Oder gibt's
eigentlich nichts? Nö. Weil den Leuten geht's dann halt. Also einen psychologischen Fehler, sage ich mal, gibt's.
Ja.
In dem Moment, wo du derjenige bist, der nach langer, langer Odyssee des Patienten den Laborbefund zückt und sagt, schon sehr, es ist genauso, wie ich es Ihnen angekündigt habe in unserem Erstgespräch. Das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Dann gibt es so einen psychologischen Fehler, dann bist auch du derjenige, der es jetzt schnellstmöglich löst. Ah. Ja, also die Leute, in dem Moment, wo sie die Diagnose haben, denen kann es nicht schnell genug gehen. Völlig verständlich. Ich ziehe dann aber auch sofort den Stecker und sage, wir arbeiten in einem biologischen System. Wir können nicht am Gras ziehen, wir können es perfekt düngen, das ist Ihr Job.
Ja.
Aber es dauert so lange, wie es dauert. Das ist halt so. Ja. Und da gehen wir mal mindestens von 3 Monaten für einen leichten Fall aus. Aber eher sind wir eher bei 6, 9 Monaten. Aber nicht in 6, 9 Monaten kommt die Verbesserung, sondern das Problem erledigt. Ja. Die Verbesserungen kommen dann relativ früh. Also die Leute bauen dann halt völlig verständlich einfach so ein bisschen einen Druck auf die Therapeuten auf. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das kann passieren.
Verstehe, weil derjenige sagt, mein Gott, Sie haben es jetzt als Erster so schnell rausgefunden.
Genau.
Jetzt können Sie es bestimmt auch schnell
lösen. Genau.
Ja, okay, verstehe.
Wie wenn du mit dem Auto in die Werkstatt fährst und sagst, Sie wissen doch jetzt, dass der Motor kaputt ist, jetzt machen wir es morgen.
Genau, okay, alles klar. Uli, du, vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos. Ich denke, alle, die jetzt weitergehend sich damit beschäftigen wollen, sei es einen Darmexpert zu finden, sei es auch die begleitenden Online-Kurse, es werden wahrscheinlich Links unter diesem Video sein, wo man sich das Ganze holen kann. Gibt's noch etwas, wo ich keine Frage zugestellt habe, was du noch loswerden willst zu dem Thema, was noch wichtig
ist? Einfach, also nicht aus Ärztesicht, sondern einfach aus Patientensicht nicht aufgeben und keine Monate verschwenden. Lieber einfach mal diese 60 oder 100 oder 120 Euro, die diese Laboranalyse kostet, die können wir auch nochmal hier verlinken, einfach mal auf den Tisch legen und sagen, ich schaue jetzt mal nach, was los ist. Und dann ist man schon mal diesen ersten Schritt weiter und sagt, Mensch, da stimmt was nicht, das ist die richtige Spur. Das ist natürlich noch nicht die Lösung, wenn ich das dann in der Hand habe, dann muss ich natürlich noch therapieren, behandeln oder was auch immer. Aber wenn wir damals das gehabt hätten, zur damaligen Zeit in den 80er Jahren, dann hätte ich nicht 3, 4 Jahre leiden müssen, sondern wäre das Thema in 5 Monaten vom Tisch gewesen oder vielleicht sogar schon in 4.
Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Dr. Ulrich Selz, vielen Dank, dass du uns hier so Rede und Antwort gestanden bist.
Gerne, danke.
Das war der Dr. Selz Podcast und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, teile sie bitte mit deinen Freunden und Liebsten. Auf meinem YouTube-Kanal findest du viele weitere nützliche Videos. Folge mir auf Instagram und TikTok für die schnellen Gesundheitstipps. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.